Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich komme ein bisschen näher zu euch. Ach, geht es überhaupt vom Fernsehen? Ja, ist kein Problem. Das geht, oder? Ihr seid beweglich, ich auch. Schön, dass ihr mich kennt, meint ihr. Ich finde das Schlimmste, was einer sagen kann, hey, du bist ja immer noch der Alte. Finde ich ganz schlimm, wirklich. Das möchte ich, dass es keiner von mir sagt. Bei Jesus war das auch so. Sie haben auch gedacht, sie kennen ihn. Und dann haben sie auch gesagt, ist das nicht der Zimmermannssohn da vom Josef? Und wisst ihr was, das war in der Heimatstadt in Nazareth. Und Jesus konnte da keine einzige Tat tun, steht dann nachher, Lukas 4. Das ist schmerzlich, weil sie dachten, sie kannten ihn. Deswegen denke ich immer, wir dürfen wieder offen sein für das Neue, was Jesus schenkt. Wir kennen zum Beispiel alle Sonnenblumen, oder? Habt ihr alle schon mal gesehen? Ich kenne sie auch, meine Frau ist Gärtnerin. Ich weiß ziemlich gut über Blumen Bescheid, besser vielleicht als manche. Aber ich habe wieder gestaunt, ist so schön, so eine Power da drin. Ich habe Sonnenblumen gesehen, die sehen so aus, wenn sie dann kurz vor der Ernte sind. Muss man sie trocken lassen. Aber so eine Power, das wünsche ich mir, dieses Kräftige von der Farbe, dieses Ausstrahlen, gut, Sonne haben wir jetzt hier nicht gerade drin, aber auf den Feldern, wenn ihr das seht, wir sind schon mal gefahren in Italien, morgens runtergefahren, dann waren die alle zu uns und am Abend zurückgefahren, da waren sie alle auf der anderen Seite. Ist so gewaltig. Und wenn wir so ausgerichtet sind auf Jesus, auf sein Wort, ist es was ganz Starkes. Ich habe heute was ganz Besonderes mitgenommen. Übrigens, ich stelle mich trotzdem vor, ein, zwei Gesichter habe ich noch nicht gesehen. Mein Name ist Andreas Heger, ich komme heute Morgen aus Morgarten, genau aus dem geschichtsträchtigen Ort, wo damals die Schlacht war, aber heute schön ruhig ist. Wir konnten fast ausschlafen und wohne dort mit meiner Frau und drei Kindern und bin heute vom Freundesdienst, Missions- und Hilfswerk hier. Genau. Die Frage ist, was hat dieses Bild mit dem zweiten Johannesbrief zu tun? Und vielleicht habt ihr das gelesen, ihr kennt ja die Buchstaben, ich auch. Und man kann es lesen. Ich lese es mal vor. Verdreht. Und jetzt lese ich es nochmal so vor, wie ich es kenne. Verdreht. Habt ihr den Unterschied gehört? Seid ihr da? Ja, da bin ich schon mal froh. Habt ihr einen Unterschied gehört? Nein, es gibt doch keinen Unterschied. Und damit sind wir mitten beim Thema Irrlehre. Es tönt gleich. Es sieht sogar fast gleich aus. Jetzt, ich liebe Zahlen, prozentual, 75% stimmen. Und wenn man noch sagt, okay, eigentlich, man kann es ja lesen, wird es mehr als 75% sein. Mensch, komm, stell dich doch nicht so an. Aber es ist verdreht. 75% richtig, das heißt 25% falsch. Bei Gift langt manchmal schon 1%. Und ich glaube, da ist keiner, der eine Giftflasche trinken würde, wenn da nur draufsteht, nur 1%. Oder? Und deswegen möchte ich euch heute Morgen sensibilisieren für das, was der zweite Johannesbrief, er ist nicht nur sehr kurz, er ist der kürzeste Brief im Ganzen, in der Bibel, der kürzeste Brief. Und ich bin fasziniert, wie der Johannes das so kurz und prägnant und klar in den Brief gebracht hat. Ich habe nur bestimmte Zeit, deswegen lese ich euch den ganzen Brief jetzt nicht vor, aber ihr dürft den wirklich dann heute und die Woche über daheim lesen. Damit wir das verstehen können, verdreht, sind wirklich nur zwei Buchstaben. Meine Tochter hat es gestern gesehen. Hä, Papa, was soll denn das? Und ich sage, kannst du es lesen? Ja. Also hast du es gesehen? Ja. Was denn? Was ist das, was formulieren? Was denn? Ja, es sind falsch. Ja, genau. Aber du kannst es doch lesen. Ja. Verdreht. Um das ausfindig zu machen, brauchen wir eine bestimmte Gabe. Und zwar die Gabe der Rechtschreibung, oder? Das ist ganz einfach. Und die haben wir gelernt in der Schule. Ich habe die da gelernt. Und deswegen konnte ich das auch falsch dahinstellen, um es euch zu verdeutlichen, oder? Aber wir brauchen in der Bibel die Gabe des Geistes, die Gabe der Unterscheidung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da hineinschauen. Der 1. Korinther 12, 7, da ist die ganze Geistesgaben. Und die Gabe der Unterscheidung ist immer ganz wichtig, damit wir erkennen können, was ist von Gott und was ist nicht von Gott. Amos 5, 14 sagt, dass wir das Gute lieben und das Böse hassen. Es ist immer diese ja, Absolutheit, Himmel, Erde, oben, unten, Tod, Leben, Fleisch, Geist und so weiter. Es gibt kein Dazwischen. Wir fühlen uns manchmal dazwischen und denken, der ist dazwischen. Es gibt es nicht. Die Bibel sehe ich es nirgendwo. Es gibt entweder Geist der Welt oder Geist Gottes. Und es ist so, dass wir die Gabe der Unterscheidung brauchen. Wisst ihr, dass es in der Bibel geschrieben ist, dass es mehrere Jesus gibt? Mindestens zwei? Wisst ihr, dass es mehrere Heilige oder Geist gibt? Und auch mehrere Evangelien? Das ist eine Stelle, die ist mir so reingefahren. 2. Korinther 11, 4 steht geschrieben, der Paulus sagt ihnen, dass wenn einer zu euch kommt, deswegen müsst ihr auch prüfen, was ich euch sage, anhand von der Bibel und vom Geist, wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus verkündet, das nehmt ihr an. Und wenn jemand zu euch kommt und euch einen anderen Geist gibt, empfangt, den ihr nicht empfangen habt von uns, den nehmt ihr auf. Und wenn jemand kommt und ein anderes Evangelium predigt, das ihr nicht angenommen habt, und jetzt kommt das Schlimme bei den Korinthern, im Fall, es ist der 2. Korintherbrief, nicht der 1. Also die haben schon was erlebt mit Jesus, mit Paulus, mit den Mitarbeitern, dann sagt er, so ertragt ihr das recht gern. Also die Gemeinde, das glaubst du nicht. Okay, ein anderer Jesus, okay, ein anderer Geist, okay, ein anderes Evangelium. Ich dachte, ich lese nicht richtig. Und davor warnt hier der Apostel Johannes. Verdreht. Ja, das Wort ist verdreht. Könnt ihr das lesen? Das drunter? Ich lese es mal vor. Hat er wer hier dun belei? Da würdet ihr sofort sagen, der hat sie nicht alle Tassen im Schrank. Das ist so. Aber es gibt auch ein Wort. Aber da würden wir sofort sagen, das ist ja total irre. Das ist ihr Lehre. Definitiv. Aber es kommt so schleichenderweise, dass wir es fast nicht erkennen. Das ist übrigens, könnt ihr es lesen? Habt ihr nicht die Gabe der Rechtschreibung? Schon, oder? Doch, ich glaube. Ich bin fest davon überzeugt. Und wenn ich sowas sehe, was ich überhaupt nicht verstehe, fange ich mit dem Kleinsten an, mit dem Dumm. Was könnte das heißen? Und. Und dann mit dem Zweiten ist da drunter Belei. Was könnte das heißen? Liebe. Und da drüber, das ist übrigens das Thema vom ganzen Johannesbrief, 2. Kapitel. Bitte? Wahrheit und zusammen, Wahrheit und Liebe. Damit könnte ich schon abends sagen und mich hinsetzen. Das ganze Thema, was auch vorhin Gabriela vorgelesen hat, ist das ganze Thema vom 2. Johannesbrief. Aber weil wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben und hier unter uns sind, das ist eben, da links ist die Irrlehre und rechts Wahrheit und Liebe, das Richtige, so wie es hier steht. Wahrheit und Liebe statt Irrlehre. Das ist das ganze Thema vom 2. Johannesbrief. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen tiefer mit euch da rein, wenn wir schauen, was der Johannes, ein bisschen um ihn zu verstehen, die Abfassung, das war doch noch relativ früh dran, man sagt 85 bis 95 nach Christus. Und wahrscheinlich hat Johannes diesen zweiten Brief in Ephesus geschrieben, weil es war eigentlich eine seiner Hauptwirkungsstätten. Er wirkte dort. Und wahrscheinlich hat er in Ephesus also alle drei Johannesbriefe geschrieben und das Johannesevangelium, wahrscheinlich. Aber die Johannes-Offenbarung, die auch von ihm ist, die steht ganz klar am Anfang, schreibt er das, die hat er auf Patmos geschrieben, weil er verbannt wurde. Aber das ist so, Johannes hat uns einen Riesenschatz hinterlassen, was ganz gewaltig ist. Und wir sehen das auch, wenn wir weitergehen, Johannes nennt sich in dem Brief der Älteste. Sagt nicht ich Johannes, der Jesus gesehen hat, der Jesus lieb hatte und so weiter, wie im Johannesevangelium, sondern hier nennt er sich einfach der Älteste im ersten Vers. Und wir sehen im 2. Johannesbrief ganz starke Verbindungen vom 1. und vom 3. Johannesbrief. Ganz stark. Das heißt, die gehören alle drei zusammen, sind wirklich vom Johannes. Und es gibt ganz ähnliche Begriffe, was sehr stark ist, wie wir gerade beim Thema schon gehört haben, Wahrheit. Johannes ist es ganz wichtig. Was ist Wahrheit? Dann Liebe. Das ist ganz wichtig. Haben wir vorhin, wie wir es gehört haben, auch gelesen. Die Liebe, die Gebote, nicht gesetzlich, sondern der Wille des Herrn, das Bleiben, da erinnern wir uns an Johannes 15 vom Weinstock, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten und so weiter. Johannes 15, vom Bleiben. Es ist eigentlich, meines Erachtens nach, ist nicht biblisch, aber es ist auch eine Gabe vom Bleiben im Wort. Bleiben in Jesus, bleiben in den Gaben und bleiben in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Und auch die Lehre Christi, dafür steht Johannes. Die Lehre, die Klarheit der Lehre Christi, des Wortes Gottes. Das sind so die Kernbegriffe und es hat noch viel mehr. Und vielleicht wart ihr ein bisschen durcheinander, weil Gabriela hat vorgelesen, an die Herrin. Ja, was ist das denn jetzt, Herrin? Das tönt total fremd. Meine Auffassung ist, es steht da drin eben an die auserwählte Herrin und ihre Kinder. Und ich gehe davon aus, dass es eine Gemeinde ist und ihre Mitglieder. Hauptthema, wisst ihr noch? Seid ihr da? Seht ihr auch? Wahrheit und Liebe? Statt Irrlehre. Wow. Nochmal, habt ihr das gehört? Dass ihr es heute Abend noch wisst. Wahrheit und Liebe statt Irrlehre. Das ist das Thema. Das kann man nicht groß genug schreiben. Das ist das Hauptanliegen von Johannes im zweiten Johannesbrief. Und jetzt gehen wir noch tiefer rein. Der Schlüsselvers ist eigentlich der sechste Vers, den wir gehört haben. Das ist die Liebe. Es zeigt, heißt eigentlich, die Liebe zeigt sich darin, deine und meine Liebe zeigt sich darin, dass wir nach den Geboten, also nach dem Wort Gottes leben. Ich kann nicht hier sagen, ich liebe Gott wie verrückt, also von morgens bis abends und Nacht auch noch, und habe hier ein ganz anderes Leben, was nicht der Bibel entspricht. Das ist ein Dazwischen, was es nicht gibt. Aber wir Menschen sind so verdreht, dass der Geist das eine sagt, dass der Körper das andere und die Seele das andere. Und das geht immer wieder so ein Kampf, dass wir mit dem Geist hier sind, mit der Seele da und mit dem Leib, mit dem Körper hier. Und das macht uns kaputt und verdreht uns. Und wir sind wirklich im Frieden, wenn Geist, Seele und Leib an einem Ort sind. Und zwar da, wo es Gott ehrt. Wir können Dinge sagen mit dem Mund und machen andere Dinge. Und es zerreißt uns, weil wir sind da und da und sind doch nicht da und doch nicht da. Und das ist das Thema. Die Liebe muss sich zeigen in der Liebe zu Jesus und zu seinem Wort. Jemand hat mal gesagt, so wie wir Jesus lieben, so lieben wir das Wort. Und so wie wir das Wort lieben, so lieben wir Jesus. Es ist untrennbar. Untrennbar. Alles andere zerreißt uns. Und auch der Vers 9, was Johannes hier ganz wichtig ist, dass wir bleiben in der Lehre Christi. Dieses Bleiben, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn wir nicht da drin bleiben, der hat Gott nicht. Und die Frage ist, was nehmen wir mit? Normal macht man es am Schluss vom Gottesdienst, ich mache es schon am Anfang, ich nehme schon etwas vorweg, damit wir da jetzt nochmal auffällig drauf achten. Die Prüfung der Lehre anhand von der Bibel. Alles, was wir sehen in der Gemeinde, um die Gemeinde, in mir, um mich, das mache ich nicht nach Bauchgefühl, es ist sowieso nichts. Der Bauch redet oft gegen das Wort. Auch nicht überhaupt Gefühl. Wir müssen auch keine Gefühlschristen sein. Ich möchte, dass wir wieder Wort Gottes Christen sind. Dafür bin ich hier. Wort Gottes Christen. Sondern, dass das Wort, dass wir alles, alle Lehre prüfen anhand von der Bibel. Das ist unsere Richtschnur. Und das Zweite, dass wir wachsende Liebe haben in Wahrheit und Gehorsam. Und da trifft es ab, wie Wahrheit ist okay, aber Gehorsam. Von Jesus heißt es, das war auch ein Wort, was mich so lange und auch immer wieder sehr beschäftigt. Jesus, ist es Hebräer, Jesus lernte an dem, was er litt, Gehorsam. Wow, wenn wir dann den Weg Jesu sehen, er lernte an dem, was er litt, Gehorsam zum Vater. Jesus sagt an einer Stelle, Johannes, es ist 5, 9, sagt Jesus, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Er war in der ständigen Beziehung zum Vater. Ist das richtig? Ist okay. Die Brüder, selbst die leiblichen Brüder kommen, Jesus, machen das. Die Mutter kommt, Jesus, Johannes 2, mach mal da was, Wein und so. Und er sagt dann, was habe ich mit euch zu schaffen? Eure Stunde ist immer da, meine Stunde nicht. Später macht das Wunder, weil er dann vom Vater hört, jetzt ist die Zeit gut. Und wenn wir die Spannung aushalten, selbst wenn dann nachher von allen Seiten wir bedrängt sind und unser Mensch, der alte Mensch, wird sagen, jetzt muss ich was tun, dann noch die Ruhe zu haben, Herr, was willst du, was ist hier dran? Manchmal ist es gut, nichts zu tun. Jesus hat den Lazarus nicht, er hat lieb gehabt. Er hat ihn lieb gehabt, seht, wie er weint. Er hat ihn lieb gehabt und ist doch noch 3 Tage geblieben. Hey, 3 Tage, der war mausetot. Toter geht nicht. Und das hat Jesus gebraucht, um das größere Wunder zu zeigen, der Auferweckung, was schon ein Bild war für seine eigene Auferweckung. Also, und das Dritte, die Bewahrung vor ihr Lehren, und zwar in der Gemeinde. Dass wir da aufmerksam sind. Ich will euch noch den Aufbau sagen von dem Brief, der ist wirklich sehr kurz, nur 13 Verse. So wie es bei allen Briefen ist, der ersten 3 Verse sind immer Anrede und Grüße. Dann kommt der Kern, was wir gehört haben. Der eine Kern, eben Verse 4 bis 6, die Liebe und Gehorsam in der Wahrheit. Und dann kommt eben der zweite Kern, Vers 7 bis 11, die Warnung vor Verführern in falscher Lehre. Und dann der Abschluss und die Grüße. Also so ist der ganze Brief aufgebaut. Und ein Hauptwort ist Wahrheit. Ich habe gestaunt, wo ich das gelesen habe, denke ich, Wahrheit, 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 ja, wie oft kommt das denn hier vor? Und dann habe ich gezählt, 5-mal in den 13 Versen kommt das Wort Wahrheit vor. Es ist das Hauptthema. Und wenn wir dann noch konzentrierter schauen, dann sehen wir, in den ersten 3 Versen kommt 4-mal das Wort Wahrheit vor. Es geht hier um Wahrheit. Und wir müssen uns fragen, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Wie Jesus vor dem Pilatus stand, hat Jesus von der Wahrheit gesprochen und dann hat ihn der Pilatus gefragt, was ist Wahrheit? Die Wahrheit stand vor ihm, er hat es nicht erkannt. Was ist Wahrheit? Nicht was ist Wahrheit, sondern wer ist Wahrheit? Johannes selber, wie er das Evangelium geschrieben hat, ganz am Anfang, im 1. Johannes, im Johannes 1, 14, da sagt er rückblickend, er haben wir vorhin gehört, er hat es später geschrieben, das Johannes-Evangelium, klar, schreibt er rückblickend das Wort, also ist unvorstellbar, das ewige Wort, das vollkommene Wort wurde Fleisch, wie wir, Fleisch von uns, wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Und es war eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Und jetzt kommt's. Voller Wahrheit, voller Gnade. Voller Wahrheit, voller Gnade. In der Person Jesu. Johannes sieht es rückblickend und kann nur staunen darüber. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und die Frage ist, ich möchte euch das noch lesen hier in Johannes 8, das ist so stark. Jesus sagt das selber zu den Juden. Was ist Wahrheit? Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben, interessant, wieder bleiben, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. 3-mal Wahrheit. In der Wahrheit bleiben, dann werden wir sie erkennen und die Wahrheit macht uns frei. So sagt Jesus. Das ist die Wahrheit. Und es gibt Kennzeichen der Nachfolger Jesu, und zwar die Wahrheit, wo sie sichtbar wird. Johannes 1,17, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Vorher steht dann noch, das Gesetz ist durch Mose gegeben, das ist der alte Bund, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Sie war vorher nicht da. Sie ist geworden in der Person Jesus Christus, und zwar in der Vollkommenheit. Und Jesus betet in dem hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17,17, heilige sie. Wisst ihr, was heilig ist? Heilig ist absondern. Wenn ich zum Beispiel sage, der Tisch, der ist jetzt heilig, dann habe ich den ausgesondert, abgesondert von allem anderen Möbeln, die hier drin sind. Ist heilig. Wir sind heilig, weil wir Gott durch Jesus gehören, weil wir zu ihm Ja gesagt haben, weil wir ihm nachfolgen. Er heiligt sich. Und dann sagt er, heilige sie, betet Jesus zum Vater, heilige sie, die dir nachfolgen, in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wir sind geheiligt in der Wahrheit. Hebräer sagt, lebt in der Heiligung, in der täglichen Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wir sehen, erkennen Jesus, die Wahrheit durch Bleiben im Wort, durch Bleiben in der Gemeinschaft, durch Bleiben im Gebet. Das sind die Säulen jeder Gemeinde. Wenn die Säule hier umkracht, kracht so ziemlich einiges hier auseinander, beziehungsweise es gibt Risse im Mauerwerk. Das ist so eine Säule, Gebet. Andere Säule, Gemeinschaft. Andere Säule, Wort Gottes. Und da sind wir bei den ersten Christen. Zwar Apostelgeschichte 2,42, sie blieben aber beständig, das heißt regelmäßig, in der Lehre der Apostel, im Wort Gottes, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das sind die Säulen jeder Gemeinde. Damit wir erkennen können, was ist ihr Lehre. Wenn wir das natürlich verrücken und sagen, die Säule brauchen wir nicht mehr, die hat jetzt 20 Jahre oder 50 schon da gestanden, dann haben wir ein Problem, nicht wir, sondern die ganze Gemeinde. Und deswegen müssen wir immer wieder schauen, was steht hier in dem Wort drin auch. Heilige sie in der Wahrheit. Wandeln in der Wahrheit, die Kernstücke, die Grundlage jetzt der Wahrheit ist, und das ist ein absolutes Thema vom Johannes, und das ist häufig, wo ihr Lehrer anfängt anzugreifen oder nebensächlich zu machen, und das ist eben, Jesus ist der Sohn vom Vater. Jesus ist der Sohn vom Vater. Das ist die größte Wahrheit, die Johannes hier in dem Brief, im ganzen Evangelium umbraucht. Das ist das Herzstück des Glaubens, dass Jesus ist der Sohn des Vaters. Das sehen wir in der Lehre, im Glauben und im Leben. Und dann habe ich mal nachgeschaut, Johannes hat diese Wahrheit, Jesus ist der Sohn vom Vater, hat es neunmal im Johannesevangelium, fünfmal in den Briefen und viermal in der Offenbarung. Ist ein absoluter roter Faden, der ganz wichtig ist. Jesus ist der Sohn vom Vater. Und ich sage euch selber, ich kenne die Stelle auswendig, 1. Johannes 5,4, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und dann habe ich später erst nochmal weitergelesen, bei einer Tageslese, und sehe ich, Johannes 5,5 erklärt, warum das so ist, worin wir den Sieg haben. Johannes sagt dann im 1. Johannes 5,5, das aber ist der Sieg, dass ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist unser Sieg. Hey, schon alles. Ja, das ist schon alles. Und das ist das Wesentliche, dass wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist der Kern von der Botschaft der Wahrheit. Das ist das Fundament. Und diese bezeugende Wahrheit ist dem Johannes ganz wichtig als Glaubensfundament. Das sehen wir auch im Johannes 14,6. Jesus Christus ist der Weg, der einzige Weg, der absolute Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Ihr seid alle heute Morgen von unterschiedlich wo hierher gekommen. Aber Jesus ist der einzige Weg. Jesus ist das Leben und Jesus ist die Wahrheit. Da ist eine Kernbotschaft, kennen wir. Aber da sehen wir wieder das Absolute, was im Johannes sein Anliegen ist, was der Geist Gottes ihm aufgegeben hat. Das musst du sagen. Und dann ist es hier für uns. Jesus ist die einzige Wahrheit. Und auch das Kriterium gegen ihr Lehre. Es ist ganz wichtig. Ich lese ein paar Verse aus dem 1. Johannes 4. Es ist ganz wichtig, 1. Johannes 4. Und zwar, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Viele falsche Propheten. Jesus sagt übrigens an einer anderen Stelle, in der Endzeit, es werden viele Christusse kommen. Da sind wir wieder. Es sieht alles so täuschend ähnlich an, wie verdreht. Man tönt fast gleich. Das heißt, wir sind in der Endzeit. Und das sagt hier Johannes auch, dass Jesus, es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Ui. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott und andersrum. Der nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Also eben, das ist im Johannes ganz, ganz wichtig. Auch das ist Quelle des ewigen Lebens darin, dass eben diese Wahrheit ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wahrheit und Liebe statt Irrlehre. Und wenn wir noch weiter schauen, wir sehen hier auch in den drei Versen, sehen wir dieses Wort Lehre. Ist ganz wichtig, dass wir bleiben in der Lehre. Auch das Bleiben kommt auch dreimal vor. Und man muss sagen, in den kurzen 13 Versen, es gibt es doch fast nicht. Bleiben in der Lehre, bleiben in der Wahrheit, bleiben in der Liebe, einfach kurz gesagt. Und der Johannes sagt dann eben auch noch, es sind viele Verführer in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Das oder die sind der Antichrist in Vers 7. Der Antichrist ist der, der Christus im Fleisch, in der Lehre und im Leben leugnet. Und Johannes sagt ja auch an einer anderen Stelle, es ist 1. Johannes 4 auch, glaube ich, da sagt er, manche sagen, der Antichrist muss kommen. Und er sagt dann nachher, ich sage euch in Wahrheit, es sind schon viele Antichristen da, gekommen. Wir müssen nicht warten. Wir sehen das hier. Verführung klingt dann fromm, eben da, wo Christus fehlt, da breitet sich der Antichrist aus. Wahrheit und Liebe gehören ganz eng zusammen. Johannes sagt es eben auch hier, lasst uns aber, der Paulus in Epheser 4, 15, lasst uns aber wahrhaftig sein, kommt von Wahrheit, in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Wahrheit und Liebe gehört ganz eng zusammen. Oder auch 1. Johannes 3, 18 sagt Johannes, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Liebe und Wahrheit. Und auch der Paulus nimmt es auf in dem großen Kapitel der Liebe, 1. Korinther 13. Die Liebe, heißt eigentlich sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Daran sehen wir, was Liebe ist, dass wir uns freuen an der Wahrheit, an dem, was von Gott ist. Liebe und Wahrheit gehören ganz eng zusammen. Was ist Liebe? Wird uns heute in der Welt sehr, sehr viel vorgemaukelt, was Liebe ist. Biblische Liebe sehen wir darin, Vers 6, wo Johannes sagt, dass wir leben in seinen Geboten. Das ist die Liebe. Daran wird es offenbar, dass wir ganz einfach das, was wir lesen, auch leben und lieben. Weil wir es lieben, leben wir es. Weil wir es leben, lieben wir es. Das Wort Gottes. Es gehört ganz eng zusammen. Wahrheit und Liebe wird hier dreimal in den Versen betont. In einem Satz kann man fast sagen, Wahrheit und Liebe. Es ist eben untrennbar, gehört es zusammen, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Und die ganze Zusammenfassung von Johannes vom 2. Johannesbrief und den dürft ihr wirklich heute nochmal lesen und nehmen. Eine Art Zusammenfassung ist einfach mit Vers 4, dass wir lernen, wandeln zu wandeln in der Wahrheit. Dass wir in den Geboten bleiben, und zwar in dem Gebot der Liebe. Dass wir Liebe zeigen in unserem Gehorsam. Gehorsam zum Wort und zu seinem Gottes Willen. Dass wir Verführer meiden, die verleugnen, die leugnen, dass Jesus gekommen ist ins Fleisch. Und dass wir Freude haben über den vollen Lohn. Übrigens, hier schreibt Johannes im 2. Johannesbrief über die Freude an dem vollen Lohn. Und dass wir bleiben in der Lehre Christi, in dem Wort Christi. Und die Freude haben durch persönliche Gemeinschaft. Der ganze Johannes, der ganze 2. Johannesbrief ist Wahrheit und Liebe statt Irrlehre. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Wir danken dir, dass wir es in unserer Sprache lesen dürfen und dass wir es durch deinen Heiligen Geist immer besser verstehen dürfen. Und ich danke dir, dein Wort ist die Wahrheit. Du hast uns geheiligt in deinem Wort, in deiner Wahrheit. Und so bitte ich dich auch um einen neuen Hunger für dein Wort. So wie Psalm 119, 162 steht geschrieben, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir auch heute und fortan so richtig fette Beute machen aus deinem Wort. Und dass darin auch unsere Liebe erkannt wird, unsere Liebe zu dir und zu deinem Wort. Wir bitten dich um deine Hilfe und deinen Segen, dass du uns hilfst, da wo wir auch anecken, wo es schwierig ist, auch auf dem Weg zu bleiben. Jesus, wir danken dir, dass du uns hilfst durch deinen guten Heiligen Geist. Durch dein Wort bewahrst du uns und hilfst uns, dass wir keine Umwege gehen. Wir möchten keinen Zentimeter Umwege gehen, nicht so wie 40 Jahre das Volk Israel, sondern auf deinem Weg sein. Hilf uns dazu durch dein Wort und durch deinen Geist, wie dein Wort sagt, in Johannes 6, 63, Jesus Christus spricht, meine Worte sind Geist und Leben. Jesus, wir beten dich an und geben dir alle Ehre. Amen.